Dies ist ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Und jetzt viel Spaß.
Ach komm, der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ach komm. Hier sind wieder Ann-Marlene und Caro. Hallo!
Hallo, Caro!
Ich kann es nicht unterdrücken. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil du so oft dich, ich will nicht sagen, drüber lustig gemacht hast, aber es so ein bisschen irgendwie niedlich belächelt hast, ist es jetzt, wird immer. Es immer schlimmer mit meinem Gegrinse.
Jedes Mal muss ich grinse so breit, wenn du das machst.
Das steckt an. Das ist im positiven Sinne hoffentlich ansteckend.
Wir haben auch ein schönes Thema heute, ne?
Wir haben ein richtig schönes Thema und zwar sprechen wir heute mal darüber, nicht in erster Linie über Sex, sondern darüber, was ist eigentlich Liebe?
Oh ja.
Und vielleicht in kurzer Abgrenzung, weil wir haben ja schon mal eine Folge zum Thema gemacht und was ist eigentlich mit Liebe? Das ist ja, ja so eine Frage, die dir oft gestellt wird, weil du so viel über Sex redest, ja, ne? Und dann irgendwie das so suggeriert, naja, und die, über Liebe, da sprechen wir gar nicht mehr oder was, nur noch über Sex. Das war ja so eine Folge, in der wir da mal lange drüber gesprochen haben. Heute geht es tatsächlich darum, was ist eigentlich Liebe?
Ja, ich finde nämlich, dass die Leute, also zumindest auch Klienten in der Praxis, oder auch man hört es auch da draußen in so bestimmten Sätzen, dass Liebe so genannt wird, wie sowas, ja, das ist ja da. Liebe ist ja einfach das Beste auf der Welt und das ist ja immer da. Wenn man zusammen ist, ist ja ganz klar, dass das dann Liebe ist und man benimmt, das Liebe lebt man dann. Und was ich aber sehe, ist, dass Liebe so viel mehr ist, erstens. Und auch, dass diese Leute, die sagen, ja, aber ich liebe ihn doch oder nein, ich liebe sie über alles und so, dass diese Liebe, die sie leben, gar nicht so lieb ist. Und gar nicht so liebevoll sich anfühlt. Und man könnte sagen, will man da drin denn bleiben in so einer Beziehung? Aber die sagen selber, wir lieben uns über alles.
Ah, oder? Ja. Interessant.
Ja.
Interessant. Ja. Also ich kann dazu nur sagen, ich hatte vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurück. Heute Morgen einen ganz liebevollen Moment. Meine Tochter feiert nämlich heute ihren ersten runden Geburtstag.
Ah.
Und genau, das haben wir heute Morgen vor der Schule kurz schon ein bisschen gefeiert. Und ich war beseelt von elterlicher
Wahnsinn.
Liebe.
Ja,
das ist so irgendwie dieser Stolz, der dann da auch so mit reinspielt. Und das war einfach so spürbar heute Morgen, als wir hier zusammen ganz kurz nur den Geburtstag vor der Schule gefeiert haben. Jetzt sitze ich hier zwischen all den Luftballons und unter der goldenen Szene und neben dem Geburtstagskuchen in meinem Homeoffice. Genau.
Ich kann keinen einzigen Luftballon sehen. Deswegen ich freue mich über die Beschreibung. Ich bin so close mit meiner Kamera, dass ich sehe keine Luftballons.
Nee, das ist auch alles gar nicht sichtbar. Das sehe ich aber die ganze Zeit.
Sehr schön.
Genau. Und das ist irgendwie, war ein schöner Moment. Und das war so ein Moment. Ich meine, permanent die elterliche Liebe sollte da sein, sowieso. Aber das war einfach heute Morgen so ein Moment, wo man sie dann auch mal wieder irgendwie sehr deutlich gespürt hat. So.
Ja.
Und,
ja, das finde ich
damit
jetzt ganz,
geht's los, ne?
Ja, genau, die elterliche Liebe. Wir sind ja als kleine Säuglinge so abhängig von unseren Eltern. Also nicht wie bei anderen, bei vielen Tieren und so. Wir können nicht gleich aufstehen und rumrennen. Wir sind abhängig und wir sind abhängig von liebevollen Berührungen und Antworten hin und zurück. Also so Gesichter ablesen, das auch bei zum Thema Masken. Also da läuft ganz, ganz viel im frühen Lebensalter ab über dieses Mindmapping. Wir lesen das Gesicht der anderen und die reagieren und dann lernen wir so emotionale Nähe. Wir äußern Bedürfnisse, vielleicht gucken wir nur traurig und das Gegenüber reagiert. Also all das ist ja eine liebevolle Zuwendung und ist Liebe. Also weißt du, was mir gerade einfällt, bevor ich zu den Eltern noch weitergehe, weil es ja dann nämlich oft auch nicht nur Liebe ist im Verhalten. Also da machen ja Eltern auch was falsch. Ich unterschreibe gerne einen Wisch, wo drauf steht, ja, ich habe auch was falsch gemacht. Ich erinnere so viele Szenen, wo ich einfach mich nicht liebevoll verhalten habe. Und ich entschuldige es nicht mit dem weil ich unter Stress war. Ich war unter Stress. Und dann war ich nicht mein bestes Ich. So.
Ja.
Aber
ich glaube,
was ich
da
sagen wollte,
finden sich alle Eltern. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es Eltern gibt, die sich da nicht zumindest in Teilen auch drin wiederfinden.
Genau.
Halte
und
ich
weißt
für
ein
Gerücht.
Ja, total. Ja, vielleicht gibt es die einige wenige Beispiele, aber man ist einfach als Mensch öfter auch gestresst und überfordert und dann sieht das anders aus mit der Liebe oder wie man die denn behauptet, die Liebe dann lebt. Aber ich finde, das mit den Kindern, das ist eins der wirklich das ist die Liebe und ohne Bedingungen. Da machen wir nämlich das, was wir später mit Partner und Partnerin machen, nicht. Also wenn wir gestritten haben, behandeln wir das Kind schlecht. Nee, kurz danach, auch wenn das Kind sich bescheuert benommen hat, schmiert man doch die leckeren Brote und schneidet einen Apfel klein und sagt guten Appetit, weil wir das da nicht so nachtragend machen. Mhm. Aber manchmal sind wir einfach blöd, weil wir unter Stress sind. Wir sind im Notmodus und dann benehmen wir uns nicht liebevoll. Aber weißt du, was ich gerade vorhin, mir fiel gerade was ein. Ich habe in so einem Vortrag zu dieser frühkindlichen Entwicklung, wie wichtig dieses ist mit Gesicht ablesen, wie sehr wir andere lesen. Da war so ein, ich finde es fast als, also es muss traumatisch sein oder Tortur. Das war tatsächlich ein wissenschaftlicher Versuch. Also eine Studie, wo die einen kleinen Jungen, ich glaube, irgendwie unter 2 oder so, er saß in so einem Hochstuhl. Und die Aufgabe war, die Mutter kommt rein und setzt sich ihm gegenüber und verzieht keine Miene.
Oh. Ey, also das war ein versteinertes Gesicht.
Das war furchtbar. Der Kleine lächelt natürlich, haha, Mami sitzt da und so, und dann lächelt er und alles ist fein. Dann sieht er, oh, sie reagiert gerade nicht. Dann beginnt er, ja, du guckst gerade so, ja, genau so.
Da läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken.
Ist so. Also der hat dann versucht, der macht so Bewegungen mit den Händen und spielt die Mutter an, damit sie reagiert. Und sie ist aber in dieser Studio mit drin, wo sie nichts machen darf. Das dauert unter 30 Sekunden. Der schrie wie verrückt. Der ist ausgerastet in seinem kleinen Stuhl. Und ich überlege gerade, wie ist die ethische Hintergrund bei so Studien, weil der hat so gelitten, der hat solche Ängste getriggert bekommen durch diese Nichtreaktion des Gegenübers.
Ich musste irgendwie direkt wieder an unsere Traumafolgen denken. Das klingt schon, hat schon, also um Gottes Willen, ich will mich hier jetzt nicht super weit aus dem Fenster lehnen. Mhm. Ich bin ja hier auch nicht die Expertin, aber musste irgendwie gerade direkt an unsere Traumafolgen denken. Und allein dieses sich reinfühlen, reindenken und dieses Bild so für sich vor Augen zu rufen, hat wirklich, also ich habe es richtig gespürt, so auf meinem Rücken, da kriege ich extrem Beklemmung.
Weil dann siehst du jetzt auch, das ist was zutiefst Körperliches mit Emotionen verbunden und so diese Interaktion mit der anderen. Und jetzt machen ja viele Eltern natürlich nicht das, ich setze mich extra vors Kind und habe keine Mimik. Aber viele Eltern strafen zum Beispiel mit eises Kälte oder mit nicht beachten. Und das geht dann genau in die Richtung. Das Kind kommt rein und es ist eine halbe Stunde nach dem Streit und die Mutter schaut es nicht an. Er spricht sie an, sie antwortet nicht. Und jetzt sind wir schon ganz schnell in einen Bereich gekommen, wo man beginnt zu verstehen, wenn das Kind da Liebe lernt. Es hat ja selber unmittelbare Liebe. Und das liebt einfach. Und die Eltern tun es eigentlich auch. Ich sage jetzt extra eigentlich. Mhm. Weil dann passieren diese ganzen kleinen Knoten kommen da. Da hat es nicht so geklappt. Das Kind fühle sich nicht geliebt. Es fühle sich abgestraft, abgelenkt, irgendwas. Und so haben wir alle was. Und das ist normal. Ja. Aber es gibt's natürlich in mehr und weniger. Ja. Wir können da ganz schön abgelehnt werden. Und jetzt, ich kann es jetzt parken und sagen, wenn wir jetzt spulen über die Teenager rüber und zu den Erwachsenen kommen, wo wir jetzt überlegen, was ist Liebe, dann kann ich in jedem Fall versprechen, wenn es Liebe ist, werden diese Dinge getriggert.
Ja, das glaube ich dir sofort. Ich dachte gerade noch, als du von dem Kind erzähltest oder auch von diesem Muten, ne, da haben wir ja häufiger auch, als es um Streit ging und so schon mal drüber gesprochen, wenn das Gegenüber dann so überhaupt keinerlei Reaktion mehr zeigt und dieses Ignorieren, das geht ja in die Richtung, dann wird ja bei so einem Kind, also ich glaube, das Thema Urvertrauen ist da ja auch immer sehr hoch gehängt, ne? Ja. Und das wird da stelle ich mir so vor, wahrscheinlich zutiefst erschüttert auch, ne? Wenn
total.
Die Person, von der man ja auch so abhängig ist und der man vertraut, so reagiert, ist es wahrscheinlich
also
eine tiefe Erschütterung auch.
Total. Und zwei Sachen, die in jedem Fall passieren, das ist, also eins, das, was du sagst, man denkt, die anderen, dass es so grausam sich einfach anfühlt, das ist ein körperliches Erleben. Aber was es auch tut, kleine Kinder tendieren dazu, denn zu denken, Mama und Papa sind richtig, ich bin falsch. Und schon beginnt es zu graben an dem kleinen, eigentlich total überschäumenden, von Anfang an Persönlichkeit des Selbstwertes. Also, dass ich genial bin. Ich bin mit ein, zwei Jahren einfach genial. Ich kann alles, ich mache alles, ich tue alles. Und dann beginnt es, dass du lernst, Nee, kannst du nicht. Mhm. Und du bist es noch nicht mal wert, dass ich dich angucke oder dass ich jetzt mit dir spreche und so. Und deswegen, jetzt kann ich wieder zu den Erwachsenen spulen, haben wir ganz, ganz viele Erwachsene, die ein schlechtes Selbstwert haben, weil sie dann doch so diese Dinge gelernt haben. Ich sage jetzt nicht bestraft wurden oder einfach diese Dinge gelernt haben, dass blindes Vertrauen und Liebe und Bindung wehtun kann. Weil es sind genau die engsten Personen, die da waren, die einem das angetan haben.
Ja.
Und das, ich spreche jetzt von im Hirn, weil es gab ja diese ewigen Diskussionen nach einigen Aussagen von mir in einer Fernsehsendung und auch die Begrifflichkeit toxische Liebe ist gefallen. Wir müssen gleich drüber sprechen. Aber das Ding ist, das Hirn verbindet die Liebe in der Kindheit dann auch gleichzeitig mit diesem Schmerz. Und da kommen Bindungshormone, genau wie das, was du gerade beschrieben hast, diese, oh Gott, ich habe es körperlich gespürt, da zieht sich der Beckenboden zusammen und es werden dummerweise, wenn es in die Richtung solche Traumas geht und so, wir haben es letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, diese Bindungshormone, also Dopamine ausgeschüttet und man bindet sich noch mehr zu dieser Person, die Mutter ist oder der Vater oder anderen nahe Personen und bleibt in dieser Bindung, egal wie weh es tut. Das ist dann Liebe, meine Liebe.
So bitter
Liebe.
Es ist, aber als Kind ist einem bleibt einem auch nichts anderes übrig, ne? Durch dieses hohe Maß an Abhängigkeit und dann wahrscheinlich auch dieses permanente Bemühen, sich passend zu machen einfach, damit man in der Hoffnung auf Liebe, ne? Ich verbiege mich und mach und tu und dadurch, denke ich, kommt man ja irgendwie wahrscheinlich auch immer noch mehr in diese Verbindung rein, ne?
Genau. Und das ist das, was das Gehirn denn kennt. Wir müssen also das Liebe, das ist so wichtig für mich auch, ist eigentlich, das muss man einfach sagen, das ist angeboren.
Ja.
Aber wir lernen dann damit, wir beginnen andere Dinge damit zu verbinden. Schmerz oder es ist okay, dass ich ignoriert werde, es ist okay, dass ich schlecht behandelt werde. Und das wird in die Liebeschublade gelegt, weil in der Kindheit sind es die Eltern. Und das da ist die Liebe. Und deswegen haben wir im Nachhinein, wenn die Leute erwachsen sind, bei deren Liebe, so jetzt liebe ich, da kommen diese ganzen Dinge auf. Dann, wenn mich schlecht jemand behandelt, dann denke ich, was für ein Arschloch ich gehe. Sondern, oh, sagt das Hirn, das ist ja die Liebe, die ich kenne. Ja, das passt. Das ist ja Liebe. Also, und ich würde nie behaupten, das haben viele Leute missverstanden in diesen verschiedenen Sendungen und Artikeln, dass man so eine Liebe unbedingt weiterleben muss. Also, gelebte Liebe sieht auch in meinen Augen anders aus, weil das hat komplett mit Respekt, liebevolle Gesten, in ordentlichen Ton sprechen, die andere Person sein lassen, Wertschätzung, all sowas. Das ist denn, wie man Liebe lebt. Aber im Gehirn ist es was anderes. Das Gehirn missversteht hier Dinge, weil es kein damals, kein heute und keine Zukunft hat. Es hat nur jetzt.
Genau.
Und ich finde es ehrlich gesagt wichtig, wenn man gefangen ist in so einer Beziehung, also wenn man jetzt in so einer Negativität steckt, finde ich es tatsächlich sehr wichtig zu realisieren, dass das im Gehirn Liebe ist. Ja. Das, weil dann kann ich nämlich beginnen, darüber nachzudenken, wo kommt das eigentlich her bei mir, dass ich denke, dass sowas, was so schlecht ist und so wehtun, Liebe ist und ich kann mich vielleicht sogar besser trennen, wenn ich bewusst weiß, dass das hier jetzt sich wie Liebe anfühlt, also Liebe in meinem Skript ist, als wenn ich das nicht weiß, dann, wenn ich nicht drüber nachdenke und so weiter, dann tendiere ich doch zu bleiben, weil ich denke, das ist doch Liebe. Ja, das ist Liebe, so wie du es gelernt hast, zu spüren mit diesen Negativität, mit diesen Sachen zusammen und man geht dann nicht so einfach weg.
Nee, und du sagst ja auch immer, das Hirn mag diese ganz vertrauten Strukturen, ne? Das, was es kennt und keinerlei Veränderung, das passt ja da auch total rein. Wobei ich gerade noch dachte, diese kindliche Liebe, die ja einfach da ist, ne, was du auch gerade sagtest, die so wahrscheinlich eine total natürliche und reine Form von Liebe ist, wird die dann eigentlich so in der frühen Kindheit auch nochmal durch so ein Verhalten, wie wir es gerade beschrieben haben, oder so eine Dynamik zwischen Eltern und Kindern nochmal irgendwie neu oder anders gelernt?
Ja, definitiv, wenn du mich fragst. Ich würde gerne jetzt ein Gespräch führen mit einem Gast, nämlich einem Hirnforscher. Jemand, der viel mehr weiß. Aber stell dir doch mal vor, du hast jetzt als Baby, du bist denn mit dieser Liebe geboren und da ist ein Körper, so neutral vielleicht, oder aber mit einem Liebesgefühl. Das tut dir immer gut, wenn du so einen Strahlen kriegst und so, dann glüht dein ganzer Körper. Die ganzen Zellen sind da, die wir jetzt auch haben. Die haben, also Neugeborene haben so viele Zellen wie wir. Aber die Verknüpfungen sind nicht da. Und jetzt, was du fragst, ist, dann liege ich da gerade so unbefangen und oder krabbel durch meine Bude mit irgendwas und liebend, also ich liebe meinen Ball. Ja. Oder ich liebe meine Puppe oder mein, was auch immer ich da habe. Und das ist so ein tolles Gefühl. Und dann kommt jemand und macht irgendwas, tritt ihn kaputt. Oder sagt, man sagt, plötzlich hört man, ruhig, ruhig. Und dann bist du nicht ruhig, weil du spielst nochmal mit deinem Ball und dann kommt jemand und nimmt ihn weg. Ja. Oder, oder tritt ihn kaputt.
Ja.
Weil sie so überfordert ist mit diesem Lärm oder so, die Mutter oder irgendwas, und dann wird man so brutal. Ich habe selber wirklich Fehler gemacht. Ich war so überfordert mit Studium und Geld verdienen und den ganzen Haushalt alleine und alles, was es so gab, und Sohnemann hier und da hinbringen und holen und was, und als Model unterwegs. Es war wirklich zu viel. Und ich habe wirklich Fehler gemacht. Ich entschuldige mich immer wieder bei meinem Sohn, wenn wir zufällig über diese Sachen sprechen. Das, was du gefragt hast, ist, ob das Gefühl sich dann ändert. Ich glaube, das Liebesgefühl an sich ändert sich nicht. Aber hinzu kommt ein Hab Acht. Ja. Pass auf. Das ist dieses geile Gefühl. Aber du, da kommt jetzt das rein. Und wenn du immer weiter schlecht behandelt wirst, dann, ich würde sagen, merged es mit Liebe. Das, dann ist dein Liebesgefühl später, dass Liebe so ist. Es ist so. Liebe ist normal. Ich habe dieses tolle Gefühl und dann tut es aber weh und ich bleibe, weil diese Bindungshormone da sind. Es ist leider Liebe. Es kommt nur, weil es Liebe ist. Stell dir mal vor, du liebst nicht.
Also in.
Darf ich dich mal fragen, wenn du jetzt nicht liebst, du hast jetzt so eine Beziehung zufällig oder du warst verliebt, aber jetzt kommt diese, jetzt soll die Liebe eigentlich übernehmen. Du lebst im Alltag und du liebst nicht. Eindeutig spürst du, ich liebe gerade nicht. Also irgendwie werde ich mich wohl trennen müssen. Ich liebe diesen Menschen nicht. Und jetzt behandelt er oder sie dich schlecht.
Ja.
Zieht denn? Ja, jetzt frage ich dich. Wenn es nicht Liebe ist, lässt du dich so behandeln?
Nein.
Nein?
Sicher nicht. Wäre für mich noch ein Grund mehr
zu gehen, weil du klarer bist. Du bist nicht so eng gebunden. Du hast nicht diese innigen Gefühle, die du mit Liebe vielleicht verwechselst oder die dir in so Liebesrichtung gehen. Wenn du nicht liebst, kannst du ja sagen, hey, wie behandelt diese Person mich eigentlich?
Ja.
Aber wenn du in dieser, ich glaube, Hemschemeyer, der spricht ja ganz viel über toxische Beziehungen, der sagt, hat einen so einen Satz, steht da irgendwo in irgendeinem ein Posting von ihm, die bei der Liebe, die hängen an der Nadel. Das finde ich jetzt wichtig.
Sucht.
Wie eine Sucht. Und das ist das Dopamin im Hirn. Bei diesen, die hängen an der Nadel, um Bestätigung von der anderen Person zu bekommen. Das ist dieses, ich will, dass Mami und Papi mich lieben. Und jetzt habe ich diese nahe Person, sie soll mich auch lieben. Und dann wird es dieses, ich hole mein ganzes Wert, mein Liebesgefühl zu mir selbst von der anderen Person.
Ja, ich habe gerade so gedacht, im ungünstigsten Fall ist es wahrscheinlich dann sogar so, dass sich dann irgendwie so diese beiden Gefühle, Liebe und Schmerz oder Angst vielleicht auch, ich weiß nicht, was es ist.
Die Merchen.
Ja, komplett übereinander schieben, oder? Ist das mit Merchen? Meinst du das mit
Merchen? Ja, das meine ich. Mit Merchen ist ja Englisch und heißt sich überlappen, übertränken. Genau, weil wir alle nur erleben und empfinden im Alltag, wie es unser bisherigen Erfahrungen gebaut haben. Wenn ich das mit Liebe verbinde, du verbindest was ganz anderes mit Liebe. Und wenn wir konkret fragen, was ist Liebe generell? Ich frage, jetzt will ich nur eine Definition. Und dann kannst du es ja definieren. Und dann würden einige Leute sagen, ja, das ist dann nicht Liebe in so einer toxischen Beziehung, weil das passt nicht zu meiner Definition. Aber in dem Hirn fühlt es sich an, das ist, wie das bei mir ist, Liebe.
Ja.
Aber ich weiß, viele... Du weißt ja, viele sagen, das kann nicht Liebe sein. Nein, das sieht auch nicht wie Liebe aus. Also garantiert nicht. Aber man fragt sich, denn warum gehst du nicht? Weil da irgend so ein Bindungsmoment drin ist.
Ja, müssen wir benutzen diesen Begriff ja gerade sehr selbstverständlich und haben rundherum auch schon viel erzählt, dass man vielleicht eine ungefähre Vorstellung hat. Aber für Leute, die diese toxische Liebe oder toxische Beziehung da mit dieser Begrifflichkeit noch nichts zu tun hatten, da müssen wir einmal noch ganz genau sagen oder auch diese Beziehung abgrenzen, weil du jetzt gerade diese Suchtkomponente da reingebracht hast. von einer einfach miesen Beziehung, weil ich glaube, dass so dieses toxische, ja, diese toxische Beziehung ist noch ja, mal eine Umdrehung mehr, oder?
Ja, das ist die große Frage. Wie ja, ist dieses Modewort definiert und wer definiert es bitte? Du hast ja, ja, den Podcast mit Hemmsche Meyer, da könnt ihr auch reinhören, wenn ihr mehr wissen wollt, weil die sprechen ja sehr viel über dieses Thema, ihr beide. Wie würdest du es definieren, nachdem du so viel mit ihm gesprochen hast darüber, weil er macht, ist ja wirklich sein Expertenthema.
Ja. Ja, ich glaube, die Abgrenzung zu jetzt einer wirklich nicht mehr gut funktionierenden Beziehung ist wirklich nämlich diese, deswegen komme ich gerade drauf, diese Subkomponente. Dass es wirklich sowas hat, auch wenn man dann irgendwie sich versucht zu trennen, von fast so Entzugsgefühle mit sich bringt, weil dieser Dopaminrausch, den du ja da auch, ne, ja, irgendwie kommt nur in der Nähe dann wieder oder in dieser besonderen Interaktion zustande. Und das ist, hat auch so glaube ich, irgendwie, wie sagt man, so Nebenwirkungen wie fast so eine Sucht auch, ne?
Dieses, ja, ja.
Abhängigkeit und ich brauche immer mehr von diesem Stoff in Anführungsstrichen,
genau,
sage ich jetzt. Ich fühle mich auch schlecht, ich baue körperlich immer mehr ab, also ja, wie ein Suchtkranker. Ich kann irgendwann nicht mehr richtig schlafen, ich habe keinen Appetit mehr.
So beschreibst du jetzt gerade toxische Beziehungen. Ich muss fragen,
ja, weil ja, genau,
das ist genau der Punkt, wo wir vielleicht nicht einig sind, Hemmsche Meyer und ich, weil, entschuldige, hast du nicht gerade einfach eine ganz typische Trennung beschrieben, egal ob die toxisch war oder nicht?
Ja, naja, vielleicht noch nicht Trennung. Das ist, ich.
Nein, also, aber du ja, beschreibst für mich, also nein, nicht ja, Trennung. Aber ja, du beschreibst doch jetzt, wie es einem geht, wenn man verlassen wurde. Ob Sucht oder toxisch oder nicht.
Ja,
ich weine,
stimmt,
ich kann nicht, ja, sagen, richtig, das ja, ist genau das Gleiche. Oder wenn ich verliebt ja, bin und das ist ein Verlassensgefühl.
Ja.
Und das eine, ja, das ist es eben. Das ist eine Bindung in deinem Hirn, ja, egal ob die ja, toxisch ist oder nicht.
Okay.
Aber, und deswegen komme ich jetzt rein und frage, ist wirklich mit toxisch, weil mittlerweile habe ich mir das so viele Male anhören müssen und auch eine Kritik an meine Person, wie ich das gesagt habe, lesen müssen. Dieses, wenn, ich habe manchmal das Gefühl, dass so wie diese vielen Leute toxisch verstehen, das ist, wenn tatsächlich eine Persönlichkeitsstörung noch hinzukommt.
Okay, zum Beispiel, was denkst du da?
Narzissmus ja, oder andere, ja, oder Borderliner und so. Aber weil du gerade gesagt hast, ich meine jetzt nicht, ja, du hast irgendwie so gesagt, keine allgemein schlimme Beziehung, sondern eine toxische.
Mhm.
Und mein Blick auf dieses ist, ja klar, gibt es toxisch, würde ich das denn nennen.
Okay.
Aber ich nenne auch eine ganz schlimme Beziehung, die ich hier oft sehe in der Praxis, die ist sowas von toxisch.
Ja,
also deswegen geht es jetzt darum, wenn wir hierüber sprechen, dann muss es ordentlich definiert sein. Und ich, toxische Beziehung, wir können auch einfach das Wort in den Mülleimer schmeißen. Und dann
ja,
sage ich, okay, dann gibt es schlechte Beziehungen, die ich hier in der Praxis sehe, wo die Liebe andauernd wehtut und wo
ja,
die Leute sich andauernd nicht von ihrem besten Ich aus verhalten. Und ich spreche mit
ja,
denen und die Dinge bessern sich. So, dann gibt es welche, wo es extrem schlimm aussieht. Und ich merke, wenn ich beginne, mit denen zu reden, dass keine Schuldeinsicht da ist, sogar keine Schuldeinsicht. Ja, ich mache das und das ist nicht schön und so weiter. Und in die Richtung gehend habe ich das ein paar Mal gehabt, dass dann dabei herauskam, dass hier eine ganz andere Störung festlag bei einer, also festzustellen war, bei einer Person, an die ich kaum rankomme, weil immer, wenn ich die Person in der richtigen Ecke habe, wo jetzt habe ich die Person an den Eiern, hätte ich fast gesagt, wenn es ein Mann wäre, dann wird diese
sind wir
Person
beim
sauer.
Sex-Podcast, ja?
Ja, aber dann, ja, richtig, ja, aber dann wird diese Person sauer auf mich und sagt die Termine ab. Und die
ja,
Frau, in die, ich denke gerade an Zweien, das waren Frauen,
ja,
die haben weitergeleitet, gelitten,
ja,
weitergelitten.
Ja.
Ich konnte nichts machen. Also das, ich schreibe auch ein bisschen in Liebespraxis
also,
darüber, dass, ich will nur
ja,
betonen, Caro, dass, da geht's um Persönlichkeitsstörungen und schwerer,
ja,
oder frühkindige strukturelle Störungen, ja, weil da sich Strukturen im Hirn gebaut haben, in der
ja,
frühen Kindheit. Die
ja,
machen, dass diese Person heute nicht anders kann. Und wenn
ja,
das damit gemeint ist, das nenne ich jetzt toxisch. Weil
okay,
ich möchte bei meiner Ansicht bleiben. Ich habe
ja,
sehr viele Paare gesehen. Es
ja,
gibt so wahnsinnig viele, die toxisch sind. Ich
ja,
meine aber jetzt nicht toxisch. Aber ganz
ja,
klar ist es schädlich, was die miteinander machen.
Ja. Okay. Und also mir fallen dazu zwei Dinge ein. Einmal, also wenn du jetzt diese Persönlichkeitsstörungen da benennst, wie Narzissmus oder auch
ja,
Borderline, das sind ja vielleicht auch so Störungen in dem Bereich, wo Beziehung, also so im klassischen Sinne
ja,
fast gar nicht möglich ist
ja,
sowieso, ne? Und dann stelle ich mir natürlich zweitens noch dazu die Frage, ist da überhaupt Paartherapie sinnvoll oder ist es da eigentlich eher geboten, die einzeln erstmal sich irgendwie, wenn überhaupt möglich und der Wille da ist, das ist ja immer die Grundvoraussetzung, ne, dass der Wille dazu auch da ist.
Also Paartherapie, ja, das ist so ein, ich muss eine differenzierte Antwort geben, weil ich denke jetzt gerade an das eine Paar, was ich da hatte, wo der Mann da tatsächlich später, es stellte sich heraus, Narzisst ist, war. So. Am Anfang war es Paartherapie. Was dann passiert ist, was man ja macht, man spiegelt ihm und zeigt ihm, wann er sich, ich sag jetzt, beschissen benimmt.
Ja, okay.
Wenn er dieses toxische Verhalten an den Tag legt, dann gehe ich da rein. Ja. Und da kommt auch der entscheidende Punkt, wo dann man merkt, ist die Einsicht da? Kann ich eine Schuldübernahme machen? Kann ich hier sitzen und sagen, oh ja, das war schlecht, was ich da gerade gesagt habe, oder das habe ich tatsächlich so nicht gemeint oder so. Und diese Leute mit den wirklichen psychischen Störungen, die können es nicht.
Okay.
Die drehen dich und manipulieren dich gleich in, so schnell konnte ich gar nie gucken, wieso ein echter Narzisst mich manipuliert als Therapeutin. Auch die sind schneller als die Therapeuten und Therapeutinnen, ganz klar. Das wird ganz schnell gedreht und du verstehst gar nicht, wie du dahin kamst, dass das, was du sonst so machst und was gut klappt, nicht klappt. Und wenn du davon ein, zwei Beispiele hast in deiner Praxis, dann kannst du keine Paartherapie machen.
Okay, das macht keinen Sinn an der Stelle.
Nein, nein, du musst, und ich drehe es mal nochmal um, bei allen möglichen Paaren, wo es nicht dieses Toxische ist, da rede ich auch manchmal einzeln mit den Leuten, weil es manchmal ein Vorteil ist, weil da kommen so die ganz klaren Antworten, die ich nicht einfärbe, weil die andere Person daneben sitzt. Okay. Aber daran arbeiten kann man tatsächlich oft und sehr gut in der Paartherapie.
Okay.
Wenn diese Einsicht da ist und ein richtiger Narzisst, das kann ich wohl jetzt sagen, aber da können Sie die Leute mich ja auch kritisieren, aber meine Erfahrung mit Narzissten, die tun auch noch nicht mal so. Die würden nicht so sagen, ja, das sehe ich, dass mein Verhalten da nicht, ich habe noch nie einen gesehen, der irgendeine Schuld annahm.
Ja,
in irgendeiner Weise, nein.
Ich meine, Messen basiert da tatsächlich eher auf dem, was ich mir angelesen habe. Und das ist aber auch so in der Literatur, glaube ich, fast Tenor. Also,
Ja. Und also das ist eben, deswegen ist es ganz wichtig. Also wenn man so missverstanden wird im Fernsehen und wenn man was sagt, muss man immer sagen, erstens, entweder ist es live, da passiert weniger Scheiß als bei aufgenommen, weil bei aufgenommen wird man geschnitten. Und da können ganz, ganz wichtige Dinge, ist genauso wie die Artikel, wenn man so Artikel macht, wenn man nicht so ein Interview macht mit bekannten, großen, ordentlichen Zeitschriften, dann kürzen die immer. Die Interviews sind immer sehr lang, weil die das so spannend finden, mein Thema, Sexualität und Liebe. Und dann sind die gekürzt. Und dann steht da was, wo ich weiß, ja, den Satz hatte ich schon gesagt, aber so nicht, wie er da steht.
Ja.
Und dann gehe ich rein.
Wird dann
und
aus dem,
ich füge nur so raus. Manchmal so einen Satz davor oder erkläre ihn kurz raus und so, und dann steht es richtig da. Und in diesen Sendungen, um die es gerade geht, wo Leute mich sehr kritisiert haben, wurde ich tatsächlich in der dritten, es waren drei, sehr geschnitten. Also absolut geschnitten und in anderen, man hat dummerweise auch öfter einen Knopf im Ohr. Und da geht es darum, was der Fernsehsender will. Und dann heißt es, wenn du gerade mitten in deiner richtig guten Erklärung bist für das, was du denkst, was hier wichtig ist, heißt, komm zu Ende.
Ja,
also das ist wirklich, deswegen, ich hab tatsächlich nach dieser Sache, was mit mir passiert ist, also für die, die es nicht wissen, ich habe was zu toxischen Beziehungen gesagt im Fernsehen. Über Leute, die ich nur kannte von Szenen, die ich auch im Fernsehen gesehen hatte. Und da habe ich mich allgemein versucht zu äußern. Und das haben Leute mir sehr übel genommen. Und es ist interessant, weil ich habe wirklich andauernd, auch in denen, wo es live war, immer wieder nicht die so gerichteten Fragen von der Moderatorin so genommen und habe gesagt, ja, bei dem und dem ist das und das der Fall und ja, das könnte sein, dass er einfach nicht abwaschen will und so. Ich habe die konsequent abgeblockt, diese Verallgemeinerung von Leuten und von Menschen und habe deutlich gesagt, durch Hose, Telefon und Hose, keine Diagnose.
Ich wollte gerade sagen.
Immer gesagt, ich mache das nicht und jetzt, ich habe auch einen anderen Vorteil, ich kenne ein paar Leute privat, die dabei waren bei den Original-Dreharbeiten. Und die waren alle richtig sauer am Ende. Also das heißt auch, da wird was dargestellt, was gar nicht ist. Aber es ist toxisch. Und ich finde, das will ich mal sagen, Caro, einige der Rückmeldungen sind toxisch.
Ja,
auch. Weil die sind wertend, die sind schwarz-weiß,
Ja.
Die geben sich selbst 100% recht und die tolerieren keine Widerrede. Und das, Leute, ist toxisch. Das machen Narzissten auch.
Ah ja, okay.
Ja, jetzt heißt es dann, Marlene hat gesagt, dass alle Narzissten... Nee, habe ich nicht. Aber das ist toxisches Verhalten, was mir da entgegengeschlagen ist. Und ich versuche ganz brav zu antworten, aber es geht nicht. Ja.
Als liebevoll, sagen wir mal so, ne? Denn kommen dann wirklich, also vielleicht sollten wir den Bogen dahin nochmal spannen, ne? Denn wir haben uns ja am Anfang die große Frage gestellt, was ist Liebe? Jetzt haben wir irgendwie sehr viel über diese toxische Form von Liebe, die eher mit einem ganz unangenehmen Erleben verknüpft wird, gesprochen. Dann finde ich es umso wichtiger und das ist schön, dass wir das uns jetzt fürs Ende aufgehoben haben, dass wir dann am Ende mit was Positivem auch rausgehen können. Weil so hat man ja jetzt gar keinen Bock mehr zu lieben, wenn man das hört.
Nein, und deswegen, danke für den Satz. Deswegen haben auch so viele Leute Angst zu lieben.
Ja,
sich fallen zu lassen, sich reinzuschmeißen, sich zu vertrauen. Und weil so viele Leute nicht sie sein dürfen, sobald sie in einer Liebesbeziehung, ich sag's wieder, in einer Liebesbeziehung sind, dann geht es plötzlich los, dass du so sein musst wie ich.
Ja.
Und du sollst meine Vorstellungen entsprechen. Und so sind Menschen nicht. Die wollen am liebsten so sein, wie sie sind.
Ja.
Das ist für mich Liebe. Also wenn du meine Definition haben willst, ich würde gerne auch deine haben. Also meine ist, dass ich in nahem Kontakt mit einer Person sein kann, also diese innigen Momente haben kann, das Strömen, so die Oxytocine, Dopamin und so, also dieses ganz symbiotische, schöne, tolle in einem anderen Menschen drin, vielleicht sollten wir auch gleich über den Sex sprechen, also dieses innige Gefühl und dass ich aber ich sein darf.
Ja.
Wenn ich denn sage, nee, das finde ich nicht oder na, da bin ich anders, dass die andere Person sagt, erzähl. Da bin ich aber neugierig und ich sage, nee, so ist die Welt nicht. Also ich darf ich sein und ich traue mich, mein Schaden ist noch nicht so groß, dass ich mich nicht mehr reinfallen lasse. Dann habe ich Glücksmomente, die sich wie Liebe anfühlen und die habe ich auch gerade in meinem Garten, wenn ich über das Tal gucke.
Ja, zum das Beispiel.
Das ist auch das,
Ja, auch das gehört da rein. Aber ich frage, also den Bogen spannen, dazu passt vielleicht auch nochmal diese Frage. Und zwar, wenn ich das also weil wir ja jetzt auch viel über Kindheit und Erfahrungen mit Eltern gesprochen haben, oder ich glaube, es sind vor allem auch wirklich nahe Bezugspersonen, nicht nur Eltern, das können auch Großeltern sein, die einen vielleicht größtenteils aufziehen oder auch größere Geschwister oder, ne? Wenn ich das so negativ, sage ich jetzt einfach mal wertend, erfahren habe, dann gibt es aber schon ja auch eine Chance, das habe ich jetzt so rausgehört, dass man das trotzdem später als was Positives erleben kann. Das muss ja nicht immer laufen.
Und je schlimmer es war, je toxischer es war und je mehr Persönlichkeitsstörungen oder andere schweren Dinge in deiner Grundfamilie war, Herkunftsfamilie war, desto schwieriger wird es, das Muster, was du gelernt hast, wie du liebst, zu ändern.
Ja,
das ist klar. Aber ich stelle das so oft fest, ich arbeite auch wirklich in der Praxis mit allen Tricks. Also wirklich, ich erzähle auch von mir. Ich erzähle von Erfahrung. Ich war in einer toxischen Beziehung. Einmal. Ich muss diese Aha-Effekte bei meinem Gegenüber erreichen, dass sie es wirklich körperlich spüren. Und die müssen spüren, dass sie sich auf mich verlassen können. Also wenn ich ihnen Vertrauen zeigen kann, und das ist nicht denen nach dem Mund zu reden, gar nicht, sondern dass ich zeige, ich kann eine liebevolle, also der Schnarch hat das ja, die Zusammenarbeit, eine kollaborative Beziehung, die muss da sein mit einem Paar, mit einem Klienten, Patienten, Patientinnen oder Klientin, wie wir die nennen wollen, die muss da sein, weil sonst kann ich diese fiesen Dinge gar nicht sagen und spiegeln, die ich diesen Leuten sagen muss.
Ja,
die sich vielleicht so benehmen. Aber ich habe das so oft gehabt, auch gerade bei einigen Männern, so richtige Armmännchen und so weiter, dass wenn diese Beziehung zwischen uns bestand und vielleicht saß die Frau daneben, vielleicht waren auch Einzelgespräche gewesen, und dann sage ich was die 100% nicht akzeptiert hätten in der ersten Sitzung. Die nehmen es dann in der fünften an. Und zwar so, dass sie selber merken, ja, das ist nicht mein bestes Ich, was da unterwegs ist. Und die spüren, dass ich es wahrlich wohlwollend liebevoll meine. Ja. Wenn ich denen diese unangenehme Wahrheit sage. Und das macht was. Es macht eine Intimität, einen Moment zwischen unser beiden Hirne, wo ich zeigen kann, ich akzeptiere dich so, wie du bist. Und das Schlechte hast du gerade selbst als schlecht eingestuft. Ich habe es dir nur neutral gespiegelt. Danke, dass du es siehst. Und dann weiß ich, dass er es gesehen hat. Und er kann es nicht vergessen, nächstes Mal, wenn er es macht. Ja, das ist gut. Das war, also, was er selbst nicht wollte.
Und ja, mochte. Weil du
aber
ja
das ist Selbsteinsicht.
Ja, das, und weil du ja gerade die Hirne nochmal ansprachst, das ist irgendwie fast so ein bisschen, dachte ich gerade, oder so klingt es zumindest für mich, wie Liebe nochmal im Erwachsenenalter neu lernen, ne?
Und ja, so also, ist es, ja.
Oder? Und ja, also wenn man das mit einem Wohlgefühl verbinden möchte, ich meine, ich glaube, es gibt auch viele Paare, die in diesem wirklich nicht so wohligen, vielleicht toxischen, egal wie wir es jetzt auch nennen wollen, verharren. Ne? Aber wenn man wirklich für sich so den Wunsch hat, das nochmal irgendwie neu zu lernen oder anders zu lernen und anders zu erfahren, dann ist das möglich.
Ja, weil dann geht es um Arbeit am Selbstwert. Also auch für den, der sich schlecht benimmt, weil der hat ja ein schlechtes Selbstwert. Aber auch die Person, die bleibt, hat ein schlechtes Selbstwert. Also da geht es um dieses, wer bin ich? Wo sind meine Grenzen? Was empfinde ich als glückselig, als schön, als toll? Was empfinde ich als grausam? Und dann kommen ja diese Sachen, ja, wie er mich behandelt oder sie mich behandelt und so weiter. Und dann kann man reingehen in die Gefühle, wie man das merkt, dass das jetzt gerade passiert. Mhm. Wo spürst du das? So, dass du beginnst, es viel deutlicher und mehr zu merken. Und dann kann man Verhaltensweisen lernen, wo man, wenn man ein Paar hat, ist natürlich smart, weil dann wissen beide davon, dass diese Person das auch sagen darf jetzt. Wir haben es dann angelegt in der Praxis als Regression, als schlechtes Verhalten, weil dein gutes Funktionsniveau, wo du nett bist, wo du zuhören kannst, wo du in ordentlichem Ton antwortest, wo du die andere Person sein lassen kannst, das geht runter. Und du benimmst dich, ich sage jetzt einfach wie ein Arsch oder Fall, nicht gut jedenfalls benimmst du dich. Wenn das angelegt ist, dass das so eine, ja, Schnarz hat gesagt, eine Dysfunktion des Gehirns. Du gehst runter in eine, die dich retten soll, weil alte Inhalte aus der Kindheit getriggert werden. Dann gehst du in so einen Modus, wo alle um dich Feinde sind. Und wenn man beginnt, das zu verstehen, dann würde das kann ein ganz schlechtes Paar sein. Ganz schlechtes Paar. Also, wo ich sage, das ist toxisch, was die machen. Und plötzlich sehen sie, oh, ja, das mag ich wirklich auch selber nicht. Und dann beginnt die Besserung. Aber es ist keine Persönlichkeitsstörung. Es ist nicht das, was ich jetzt toxisch nenne. Da geht es so einfach überhaupt nicht. Aber mit ganz vielen Paaren geht das. Und ich kann das auch lassen, toxisch zu sagen. Ich sehe nur, toxisch ist für mich, die sind Gift füreinander.
Ja.
Und
ja,
das sind sie.
Damit drin.
Ja, natürlich. Und das sind sie. Und das sind so viele Paare, die in
aber
die Party
gehen. Aber es trägt so ein bisschen, dadurch, dass das so irgendwie wie eine Sau durchs Dorf getrieben wurde, dieser Begriff toxische Beziehung oder toxische Liebe, das hat so ein, finde ich immer so, das klingt für mich inzwischen so, als würde es einer Beziehung, wenn das so, die, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, diagnostiziert wird, den Stempel Hoffnungslosigkeit aufdrücken würde.
Ne? Und das ist auch, es ist schwer, du brauchst eine toffe Therapeutin, einen toffen Therapeuten, der diese Spannungen aushalten kann und der das selber kennt, am besten auch selbst erlebt hat, mehrfach und sich selbst rausgearbeitet hat, weil dann weiß man, wie es sich anfühlt und wie man rauskommt. Und das ist eben auch, Schnarch hat sehr, sehr viel davon gesprochen, als er noch lebte, wie schwer es sein kann, diese harten Wahrheiten den Leuten zu spiegeln. Das musst du aushalten können als Therapeutin. Und das können viele nicht. Und dann sagen sie es nicht. Dann und dann wird es eine schlechte Paartherapie. Und die sagen, ich habe das mehrere Beispiele davon, wo Leute einzeln bei mir waren und die sind dann woanders in Paartherapie gegangen. Und da ist es genau so, wie der Hemschemeyer es einmal geschrieben hat oder beschrieben hat, oder mehrfach wahrscheinlich. Diese Paartherapien, die sind so nach hinten losgegangen.
Ja.
Und ich habe tatsächlich einmal mit einer Klientin gesprochen und habe ihr gesagt, sag mal, also ich fand, ehrlich gesagt, ich kann es sehen, wie du mehr leidest, seitdem ihr da hingeht. Und sie wollte irgendwann auch nicht mehr hingehen. Und da sie ist mit einem sehr mit einer narzisstischen Person, Choleriker auch noch zusammen. Also dann haben wir darüber gesprochen und sie ist tatsächlich zu diesem Paartherapeuten hingegangen und hat gesagt, wie ihr Empfinden war bei dem Ganzen. Sie hat eine Einzelstunde danach gebucht. Und er hat gesagt, sie kam wieder und erzählte mir das, ja, er wollte nicht, dass es ausartet. Dass es quasi hoch explodiert. Also hat dieser Mann von der Frau den Therapeuten komplett manipuliert, successful. Okay. Ja, weil er hat es später gesagt, ja, ich muss es zugeben, ich wollte nicht, weil dann kommt er ja nicht mehr.
Ja,
aber wenn du so unterwegs bist, dann kontrolliert dieser Narzisst nicht nur dich, sondern auch den Therapeuten. Der Therapeut, der sagt, ich kann es nicht sagen, weil dann explodiert es, dann flippt er ja aus. Ja, das weiß ich. Und dann sagt er alle Termine, aber dann ist es so. Aber wenn ich nichts sage, dann sage ich, mehr oder weniger implizit, dass das Verhalten von diesem Mann in Ordnung ist. Das störende, krankhafte Verhalten in Ordnung ist. Das hat Snatch auch genannt. und hat das sogar ein Wort dafür gehabt, weil er beschrieben hat, wenn ein Therapeut Dinge, die passieren, die vor deinen Augen sind, nicht sieht oder nicht benennt, dann werden sie zur Tatsache.
Okay.
Und stehen da. Und das ist ein ganz, ganz gefährlicher, negativer Moment. Also der Therapeut hat dann wirklich was Negatives reingebracht. Und das ist nicht in Ordnung. Aber ich finde nicht, dass man generell sagen kann, Paartherapie geht nicht. Ich kann locker mit einer Paartherapie anfangen. Und dann kann ich ja herausfinden, ob es eine wirkliche
Form ist.
Krankhafte Störung ist. Also eins der frühkindlichen strukturellen Störungen. Und dann muss ich auch umdenken. Aber ganz, ganz
jetzt sind wir wieder,
kann man helfen. Aber du,
jetzt sind wir wieder im Negativen. Ja, wir müssen zur Liebe und du wolltest mich fragen, ne? Und
ich wollte
du hast
fragen,
vorhin gesagt, was das für mich ist.
Gut, du weißt es, ja.
Ja, was und da habe ich, tatsächlich habe ich vorhin kurz gezogen und dachte, oh Gott, jetzt schnell mir da so eine Definition so aus dem Kreuzlein, das kriege ich jetzt gerade gar nicht hin, aber das war gut, dass wir den Bogen nochmal über diese negativen Erfahrungen gespannt haben, weil dadurch konnte ich jetzt für mich nochmal klarer ziehen, was für mich Liebe
was
ist.
Was das Gute ist.
Ja, was das Gute ist, genau, das habe ich dadurch deutlicher sehen können und da dachte ich, irgendwie kam bei mir so dieser Gedanke auf von, ich möchte mich sicher fühlen.
Ja.
Und mich im positiven Sinne fallen lassen können. Also vielleicht dazu gehört mich auch so, egal wie es mir geht, zeigen, wie ich mich gerade fühle, ohne dass das irgendwie in irgendeiner Weise gewertet wird.
Genau.
Also ne, bewertet wird, sondern wertfrei, so auch ein bisschen. Ja, schon auch, also Feedback ist ja immer willkommen und auch Kritik ist natürlich immer willkommen und irgendwie auch eine Rückmeldung zu verhalten. Aber trotzdem möchte ich das Gefühl haben, ich kann mich hier fallen lassen und so sein, wie ich bin. Und es fühlt sich am Ende trotzdem irgendwie wohlig an.
Genau.
Ja, so.
Und weißt irgendwie. Du, du merkst doch schon, wie lange du brauchst, um dieses Gefühl zu erklären, damit es für dich stimmig ist. Und meins war ja sehr ähnlich.
Ja, das stimmt. Ja.
Und jetzt gibt es diese Studie von Uwe Hartmann unter anderem, also auch von anderen. Es gibt, ich weiß noch nicht mal, nee, er hat jedenfalls über diese Studie gesprochen. Es gibt viele. Wir haben es auch schon genannt. Dieses, was ist das Wichtigste bei Liebe? Bei Liebesbeziehungen, was ist für dich das Wichtigste? Was ist es? Ist es Körper? Ist es Geilheit? Oder da gibt's so viele, was ist es, was du suchst in einer Liebesbeziehung? Und da bleibt am Ende nur ein Wort immer und das ist Friendliness oder Kindness. Also Freundlichkeit oder Liebevollheit. Also Freundlichkeit. Und das ist
Wertschätzung.
Ja, richtig. Also das Wort ist, ich weiß, das ist auch sehr ähnlich, aber das Wort, was überbleibt, ist tatsächlich nicht Wertschätzung, sondern Freundlichkeit.
Ja.
Schaue mich freundlich an. Und da sind wir ja auch gleich bei der Liebe denn zu Freunden. Weil da toleriert man viel mehr, weil die unter Umständen nicht so nahe ist. Aber ich kenne ja einige, sogar Klientinnen, mit denen ich gesprochen habe, die mit engen Freundinnen gebrochen haben, weil die gemerkt haben, das ist diese Liebe, die da drin war, die war nicht auf Augenhöhe. Kommt ein wichtiges Wort rein, weil eine Klientin hat sich getrennt von ihrer engsten Freundin, weil sie gemerkt hat, dass es toxisch war. Aber nicht toxisch, sondern die andere benimmt sich einfach so. Aber ich bin mir sicher, dass man mit ihr auch gut reden könnte. Ist eine sehr intelligente Person. Ich glaube auch, dass sie sich sehen kann. Aber da merken wir, da ist eine feine Grenze. Was ist, wo kann man was tun und wo nicht? Und Liebe, das ist so wichtig für uns alle. Und so viele Leute achten das nicht. Die sind nämlich nicht mal freundlich zueinander.
Nee, genau. Und ich dachte gerade noch so, weil wir ja der Sex-Podcast sind und ich will das jetzt nicht so zwanghaft nochmal auf diese Thematik bringen, aber mir drängte sich diese Frage gerade auf. Ich habe mich gefragt, ob sich der Sex in solchen Beziehungen auch unterschiedlich vielleicht anfühlt. Also in so einer Beziehung, die jetzt, ne, wir sind jetzt bei diesem Begriff toxisch, jetzt bleiben wir auch dabei. Und in so einer Beziehung, wie wir beide sie, ne, wie wir sie unter dem Aspekt Liebe verstehen und vielleicht auch führen würden wollen, ist der unterschiedlich oder unterscheidet der
sich da gar nicht? Da sage ich jetzt wieder, durch Telefon und Hose keine Diagnose. Also, weil es gibt alles. Und ich kenne das aus der toxischen Beziehung, die ich hatte, dass da ist ja oft dies mit Nähe, Distanz. Komm her, geh weg, komm her, geh weg. Und da kann es tatsächlich sein, dass der Sex so eine Art Bindeglied wird. Also das ja. wird, okay, dann haben wir uns jetzt abgestoßen, aber jetzt fliegen wir aufeinander und zwar körperlich. Und dann gibt's einen riesen so Orgasmen, Entladung von all dieser schweren Energie und dann fühlt man sich erstmal wieder freier und schöner, ja. aber dann geht wieder das Los, geh weg. Okay. Komm her, geh weg, komm her. Aber in dem Moment des Sexes kann es ja sehr ansprechend sein, weil man ist ja wieder fremd. Ja. Und getrennt in diesen Streits und in diesem toxischen Verhalten. Ja. Also da kann es tatsächlich sogar ein zu bindendes Glied sein.
Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt fast so, ne? Als ob es dann noch mehr bindet und vielleicht dann dadurch auch Überhöhung erfährt innerhalb solcher Beziehungen.
Und dann bleibt man vielleicht, weil der Sex klappt ja noch und so weiter. Und anders heißt, wenn man liebt, so wie wir es versucht haben zu beschreiben, wie wir es als Liebe empfinden würden, da ist ja im Gehirn das los, dass der Sex oft ein bisschen langweilig wird. Der ist dann nicht so begehrend so weiter. Und da kommen wir dann in die ganzen Themen, die ich oft auch besprechen muss. Wie kann man das denn lebendig und begehrend halten? Diese ganzen Themen, die sind ja auch wichtig. Aber das ist tatsächlich so, die so Liebe, also die, das ist eigentlich eher kuscheln und Händchen halten und sich sicher fühlen, wie du auch gesagt hast, als es Kleider vom Leib reißen und vögeln. Das ist nämlich verliebt sein. Und das verwechseln so viele Leute auch. Die fühlen ihre Liebe falsch, weil die nicht so wild und hektisch Sex haben wie in der Verliebtseinsphase.
Ja, genau. Ist auch gut, dass wir das nochmal abgrenzen voneinander. Ne? Das hatten wir damals auch schon, genau, in der Was ist mit Liebe und was ist eigentlich
mit Liebe. Das ist auch wichtig, weil dabei betont wird, dass bei Liebe andere Neurotransmitter im Hirn unterwegs sind und das sind die aus der Kindheit, wo du es gelernt hast. Jetzt habe ich einen Bogen geschlagen.
Ja, sehr gut.
Und deswegen behaupte ich, ganz viele Beziehungen, die auch nach Liebe von außen nicht aussehen, sind nur so, weil die Leute unsichere Liebe und Bindung erfahren haben und genau so lieben, wie es da jetzt aussieht. Auch wenn die selber sagen, das tut weh und er behandelt mich schlecht, sie tut das oder, aber es ist Liebe. Es ist in ihrem Gitter gefühlte Liebe.
Ja, in welcher Episode das war, da kriege ich gerade nicht mehr zusammen, aber ich weiß, dass du irgendwann mal gesagt hast, so, wenn ich liebe oder wenn jemand liebt, dann ist die Kindheit auf on.
Ja, das ist es. Und das meine ich. Damit haben die Leute die größten Probleme, wenn sie lieben, dass die alten Wunden nicht geklärt sind. Und sie dann in Not kommen, in den Stressstoffwechsel und das heißt, da werden alle um einen herum zu Feinden. Hm. Also man beginnt um sich zu schlagen, man beginnt Fluchtangriff. Totstellen, man beginnt das ganze Negativprogramm und mit sehr, sehr vielen Menschen, die sowas erlebt haben, kann man reden und da lohnt sich Paartherapie und Einzeltherapie und alles Mögliche und dabei finde ich dann raus, ob es doch eine andere, ganz gravierendere Störung ist
und das dann ist, kann ich
keine Paartherapie machen.
Und ich dachte gerade, das ist wahrscheinlich auch völlig unabhängig davon, erstmal, wie sich das Gegenüber verhält, oder? Also das muss gar nicht irgendwie gleich so eine Dynamik haben, oder?
Nein,
das hat da kaum Einfluss an der Stelle. Es ist einfach dieses Gefühl von Liebe, was dann sofort mit diesem alten Gefühl verbunden. Ja, das ist wirklich
das meine Wahnsinn. Ich. Das meinte ich nur. Ja. Aber ich bin ja, wie gesagt, sehr missverstanden worden.
Ja.
Und nein, ich möchte nicht, dass Liebe so aussieht und sich so lebt. Aber ich möchte gerne liebevoll solche Paare helfen, liebevoller zu werden, weil die nicht alle psychisch gestört sind. Und da, wo die dieses Verhalten an den Tag gelegt haben, was ich da als sogenannte Expertin, ich hasse das Wort, studierte Person sollte, mich dazu äußern sollte. Das war alles in einer Umgebung, wo das extrem stressig war.
Ja.
Die Leute standen unter extremen Stress. Und da weiß man tatsächlich nicht vorher, wer bricht.
Ja.
Und wer in ganz, ganz schlechten Verhaltensweisen kommt. Ich kann ja sagen, das ist mein Abschluss jetzt, weil das ist ein Akt der Liebe gewesen. Und wir haben schon darüber gesprochen. Weißt du noch, unser Podcast Corona und die Liebe?
Ja, unsere Anfänge.
Wo war ich denn da? Wo wohnte ich dann in den ersten 3-4 Wochen?
Ich erinnere mich noch sehr gut. Das war noch während des ersten Lockdowns, glaube ich sogar. Yes. Ne? Da bist du ausgezogen zu Hause, richtig, mehr oder weniger, vorübergehend zumindest in deine Praxis. Warum?
Weil ich toxisch wurde.
Ja.
Und ich musste fast weinen. Ich sag's, du kannst es auch sehen. Ich habe gemerkt, mein Kalender war leer in 4 Tagen und ich habe die volle Verantwortung für 3 Leute.
Ja.
Ökonomisch, finanziell. Mein Kalender war leer für 1,5 Jahre. Alles wurde gestrichen in 4 bis 5 Tagen und ich habe so dermaßen gemerkt, wie der Stress. Ich habe gebissen, ich bin widerlich geworden, ich war hochtoxisch.
Ja.
Und weil ich so, mir ging der Arsch so dermaßen auf Grundeis und ich habe das ein Tag oder zwei, drei Tage gemacht. Und dann habe ich gemerkt, wie ich jetzt mit meinem Partner bin, ist nicht in Ordnung. Und wie ich mit mir selber bin, ich habe eigentlich die richtige Reaktion. Hier passiert gerade, jetzt wissen wir es ja auch nach zwei Jahren, das war richtig gefährlich. Ja. Und ich merkte, ich muss jetzt für mich was tun, dass ich diese Spannung nicht habe.
Ja.
Dass ich in, und das kann nicht jeder, weil Kinder da sind oder kein Platz im Haus und so weiter. Ich hatte eine Möglichkeit, kurzfristig in die Praxis zu ziehen und da zu übernachten. Und das habe ich gemacht, und dass die Leute es jetzt nicht missverstehen. Wir hatten keinen Streit. Wir hatten welche, als ich fies wurde, aber als ich ging, hatten wir keinen Streit. Ja. Ich hatte ein liebevolles, ruhiges, ordentliches Gespräch und habe gesagt, ich bin giftig, ich gehe.
Ja.
Und ich war jeden Abend zu Hause und saß mit ihm den Abend und wir haben tolle Zeiten gehabt. Und dann konnte ich rübergehen und da konnte ich meine Gedanken fahren lassen und denken und so weiter, bis ich meine stressige Situation sortiert hatte.
Vielleicht eine gute Möglichkeit, um aus so einer Situation erstmal ein bisschen Dampf rauszunehmen auch, ne, wenn man die Möglichkeiten hat. Das ist natürlich immer unter diesen Einschränkungen auch zu sehen. Genau. Ja, es ist super, dass wir das heute dann auch mit diesen Kommentaren und Rückmeldungen so ein bisschen hoffentlich aufräumen konnten und das wollte Thema
ich
einfach
eigentlich nicht richtig, wie du sagst, wollte ich eigentlich nicht, aber das, man kann es so toll damit erklären mit diesen Beispielen, was wir da gesehen haben, wie Leute mir das und das gesagt haben und ich mich da nicht erklären konnte, aber hier immerhin, weil es haben auch Leute gesagt, dass sie diesen Podcast hören, vielleicht hören die ja jetzt die Erklärungen.
Ja.
Weil ich mag Ungerechtigkeit nicht. Ich mag auch Verurteilung nicht.
Und das Thema ist es einfach auch absolut wert. Ne? Es ist absolut wichtig, weil es auch tatsächlich an der einen oder anderen Stelle oder an vielen Stellen auch für sehr viel Leid sorgt. Und ich hoffe, dass wir das so ein bisschen entzerren konnten und da nochmal eine neue Perspektive auf diese Thematik auch eröffnen konnten.
Jetzt habe ich dir gegenüber ein ganz liebevolles Gefühl, weil es ist ja gefährlich, was wir gerade gemacht haben, über sowas zu sprechen, wo ich schon gebasht wurde.
Ja.
In unserem Podcast, dass du gesagt hast, nee, Ann-Marlene, da sprechen wir drüber. Eigentlich hast du auch in Klammern gesagt, ich hab dich auch lieb und ich finde, du kannst mehr als das, was die Leute
da wurde dir auch Unrecht getan.
Haben wir gerade Liebe, Caro?
Ich glaube, wir haben gerade einen ganz liebevollen Moment. Ja. Finde ich auch. Finde ich auch. Und das kann ich nicht gut haben, wenn Menschen, die ich so gerne mag und die ich ja jetzt inzwischen auch gut kennengelernt habe über die Zeit, denen so Unrecht widerfährt. Und deswegen finde ich das allemal passend, dass wir da heute so umfangreich nochmal drüber gesprochen haben, weil ich dieses Thema einfach auch sehr wichtig finde.
Und du bist ein Risiko eingegangen, genau. Aber wir kriegen vielleicht ganz viele, viele böse Mitteilungen. Aber das macht nichts jetzt. Danke.
Also das hält mich aber jetzt nicht davon ab, trotzdem mein Sprüchlein wie immer aufzusagen. Ja. Also wenn ihr weitere, das passt doch jetzt super, Fragen und Anregungen, Kritik oder Lob natürlich auch zu diesem Podcast oder zu dieser Thematik habt oder auch zu anderen Themen, dann schreibt uns wie immer gerne an unsere E-Mail-Adresse achcom@rnd.de. Wir freuen uns über jede Zuschrift und versuchen so viele wie möglich zu beantworten und thematisch auch zu behandeln.
Ja.
Natürlich anonym.
Dann.
So, und damit gehen wir raus für heute, oder?
Love,
love, love,
love, love. Du musst jetzt aufhören. Du, du, du. Love, 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 love. Tschüss.
Ich kann nicht so schön singen, aber ich verabschiede mich ganz liebevoll von euch.
Du hast mitgrammasiert.
Tschüss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dies war ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Bis zum nächsten Mal.